Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hier ist die Plattform bei Radio Free FM. Wir senden auf 102,6. Das steht doch da. Auf 102,6 in Ulm und Umgebung, Neu-Ulm. Und wer uns über den Livestream hören will, kann das auch. Und kann also den Lauschangriff einschalten. Wir sind erreichbar im Studio über die Rufnummer 0731. 938-6299. Und um vollständig zu machen, die Technik fährt die Veronika. Am Mikrofon ist der Heinz Koch. Und wir haben heute zwei Studiogäste. Es geht um die Griesbad-Galerie in Ulm. Dazu werden wir gleich mehr Informationen liefern. Zunächst sage ich den beiden erstmal guten Tag. Das eine ist der Florian L. Arnold. Guten Hallo. Tag. Ja. Und der Martin Leibinger.
Hallo.
Guten Tag. Ihr beide leitet die Galerie. Oder macht das Programm. Florian, kannst du mal anfangen, bitte?
Also wir sind jetzt nicht komplett hier, sondern wir sind eigentlich eine größere Gruppe. Also da ist noch der Frank Rentchen mit dabei, der ist Bildhauer. Und die Benita Finzelberg ist dabei, die ist Kulturwissenschaftlerin und Architektin aus Biberach. Und die Tanja Anderback ist auch noch dabei. Und wir sind einfach so ein Kollektiv, die gemeinsam also entscheiden, was in der Griesbad-Galerie alles laufen
und
soll.
Und Matthias Kühan, der Schatzmeister.
Ja, genau, den hatte ich
Finanzen
fast vergessen.
Fast das Wichtigste.
Ja. Ja, ihr müsst beide immer ziemlich nah am Mikrofon bleiben. Wenn ihr zur Seite sprecht, wird sofort wieder leiser.
Entschuldigung.
Und dann versteht man nicht, was ihr gesagt habt. Das wäre schade. Es ist also eine ganze Gruppe, die diese Griesbad-Galerie leitet und umtreibt. Habt ihr euch als Verein organisiert?
Ja, das ist ein Verein, den gibt es ja auch schon ganz lange. Ich glaube jetzt seit 1979 schon. Dass diese Galerie eigentlich damals entstanden ist, war eigentlich ein reiner Zufall. Das kann der Martin vielleicht gleich mal erzählen, der hat das gut im Hinterkopf.
Ah ja, der Gründungsmythos, die Anekdote, das hat uns der Gründer der Galerie, Rainer Böhring, bei unserer ersten Eröffnung erzählt, wie die Galerie gegründet wurde. Und zwar war es so, dass er wohl einen Abstellraum in Ulm gemietet hatte, was jetzt einer von unseren Galerieräumen ist. Und weil der so schlimm aussah, hat er den dann komplett weiß gestrichen. Und dann stand er da in diesem weißen Raum und wollte den auch eröffnen, hat ein Eröffnungsfest geplant mit seinen Freunden und hat sich dann überlegt, dass dieser Raum halt einfach so skurril aussieht, weil er einfach nur weiß war und nichts drin. Und dann kannte er noch zufällig eine Künstlerin, die weiße Bilder malt. Und dann hat er sich gedacht, wie würde das wohl aussehen, wenn die weißen Bilder dann in dem weißen Raum hängen. Hat dann die Künstlerin mit eingeladen zum Eröffnungsfest, die hat dann ihre Bilder aufgehängt. Und weil in diesem ganzen Freundeskreis eben auch viele Leute von der Presse waren, haben die sich halt dann nach dem Fest wohl den Scherz erlaubt und dann in der Presse geschrieben, eine neue Galerie hat in Ulm eröffnet. Und das war dann die Geburtsstunde der damaligen Galerie im Griesbad.
Ja, die Räumlichkeiten sind nun auch einerseits sehr versteckt, andererseits aber auch sehr schön. Versteckt deshalb, weil es heißt zwar Griesbad-Galerie, es gibt auch ein Griesbad, das ist aber um die Ecke. Eigentlich liegt die im Seelengraben und hat die Nummer 30. Und gegenüber sind diese berühmten Grabenhäuschen oder Soldatenhäuschen auf der Mauer. Also so versteckt, muss man dann finden, also den Eingang. Und dann gibt es also, glaube ich, drei nebeneinander liegende Räume, ebenerdig sozusagen, und dann noch Kellerräume. Genau. Und welche werden wie bespielt?
Also jetzt aktuell haben wir eine Installation drin von Matthias Wolf. Es ist eigentlich so unser Ansporn schon zu sagen, das sind so besondere Räume, also einfach diese alten Gewölbe, die ja, glaube ich, wirklich bis auf die Zeit der Gotik zurückreichen. Da muss einfach mit dem Raum selber was passieren. Also einfach nur Bilder reinhängen oder so, das wäre einfach zu wenig. Und jetzt haben wir halt den Matthias Wolf da, der zum Beispiel diese ganzen Räume mit so einem Geflecht von blauen Fäden versponnen hat, wo dann also die Zuschauer sich so durchschlängen müssen. Und das sind drei Räume, die also dann ja mit einem Eingangsbereich in der goldenen Mitte, die dann also je nachdem eben bespielt werden können mit installativen Arbeiten, als nächstes haben wir jetzt zum Beispiel eine Videoarbeit drin, die also auch ganz klar auf den Raum Bezug nimmt. Also das sind einfach so Dinge, die dann da in allen Räumen passieren können. Der Keller wird jetzt aktuell noch nicht bespielt, den wollen wir jetzt aber dann zum Winter startklar haben und da wollen wir dann zur übernächsten Ausstellung unten auch Filme zeigen und vielleicht, wenn es uns gelingt, so eine Art kleinen Barbetrieb machen.
Mhm. Wie viele Ausstellungen macht ihr pro Jahr?
Naja, das Ziel war eigentlich immer bis zu 6 Ausstellungen jetzt zu machen. Das ist natürlich schon, bisschen hochgesteckt, aber ich glaube, wir schaffen das. Ich meine,
das kriegen wir hin. Ja. Machen. Ja, wir machen ja auch noch immer so ein bisschen Sonderveranstaltungen dazu. Also es gibt immer nur die Salons und so kleine Extra-Veranstaltungen, wenn sich was anbietet. Und da haben wir, glaube ich, eine ganz schöne Schlagzahl, was die Veranstaltungen angeht.
Mhm. Es geht ja ein bisschen der Mythos, dass diese Räumlichkeiten schon eine gewisse Historie auf dem Puckel haben. Seelengraben kommt auch nicht von ungefähr. Es war entweder dort das Seelhaus bzw. auch das sogenannte Siechenhaus früher. Ich glaube, es war in den Räumlichkeiten. Mhm. Und dann hat es auch noch sehr ganz unrühmliche und schreckliche Zeiten erlebt, wie ich mal gehört habe. Mal ganz kurz ein Sammellager für die Juden in der engeren Umgebung der Stadt Ulm, also in dem Stadtbezirk, die dann zunächst weiter transportiert wurden, ich glaube zum Eselsberg hoch und dann oder zum Kuhberg hoch vielleicht vielmehr in dieses KZ und dann weiter. Also solch eine Location ist ja dann natürlich, wenn sie der Kunst gewidmet ist, irgendwie noch relativ respektvoll behandelt, würde ich mal sagen. Also man könnte ja verrücktere Sachen drin machen oder nicht passendere. Geht man da irgendwie mit um mit dieser ganzen Geschichte oder ist das jetzt egal, ihr macht moderne Kunst und die ist auch ehrenwert und darf sich selbst behaupten dagegen?
Ich glaube, dass es auch davon abhängt, eben welcher Künstler das bespielt und wie die Position eben dazu passt. Also es könnte natürlich schon sein, dass es einfach mal so passt, dass diese Geschichte auch behandelt wird, aber primär, also wir hatten uns am Anfang zum Ziel gesetzt, als wir ein bisschen ein Konzept vereinbart hatten, hatten wir gesagt, dass wir bevorzugt Arbeiten zeigen, die ein bisschen sich im Grenzbereich bewegen zwischen verschiedenen Sparten, also entweder Kunst und verschiedene gesellschaftliche Bereiche, Architektur, Politik, Wissenschaft. Und vor dem Hintergrund wäre es natürlich durchaus denkbar, dass auch jemand mal diese Geschichte bearbeitet, aber aktuell jetzt nicht geplant.
Jetzt machen wir zwischendurch eine kleine Musik und dann geht es gleich weiter. Hier ist die Plattform von Radio Free FM auf 102,6 MHz am Montag von 16 bis 17 Uhr. Ein Hinweis, die Plattform gastiert am nächsten Sonntag, den 8. September von 12 bis 13 Uhr im Club Orange im Einsteinhaus in der Volkshochschule und zwar mit den Gästen von der Initiative Grundeinkommen Ulm. Das ist ein Auftritt des Radios in der Reihe Gastspiel Reloaded. Eine weitere wird es dann am Sonntagabend geben von 19 bis 20 Uhr in der Neuen Welt. Da wird Herrengedeck in der Neuen Welt gastieren und hat als Gäste dann die Wilde Liga Ulm. Alles wird live dann gesendet von dort. Heute sind wir auch live im Studio und wir haben zwei Gäste, nämlich den Martin Leibinger und den Florian Arnold. Und wir reden über das, was den beiden gemeinsam am Herzen liegt, nämlich über die Griesbad-Galerie im Seelengraben 31 in Ulm. Wer dazu Fragen hat, kann uns anrufen, 938-6299. Wir waren vorhin vor der Musik gelandet bei der Historie dieses Gebäudes, Seelengraben 30, Griesbad-Galerie. Und der Florian Arnold hat sich noch ein klein bisschen damit auseinandergesetzt. Wie beeinflusst dich das Gebäude, die Räumlichkeiten, in der du da arbeitest mit deinen Kollegen und Kolleginnen?
Also das, die Räume sind ja wirklich historisch, die gehen wirklich zurück bis auf die Gotik und haben ja eine sehr bunte Geschichte. Und sie haben ja auch in jüngster Zeit einfach eine Geschichte, also einfach eine Galeriegeschichte. Da muss man einfach wirklich sagen, in den letzten 30 Jahren, und so lange existiert diese Galerie einfach schon, gab es sehr viele gute Ausstellungen, teilweise mit ganz namhaften Leuten, die heute auf der, wie man so schön sagt, großen Kunstbühne eine Rolle spielen. Und die haben alle mal im Griesbad ausgestellt. Und das sind natürlich schon so Dinge, wo man dann sagt, wenn man dann, also wir haben im Februar jetzt übernommen, wo man dann also schon sagt, da fühlt man sich auch verpflichtet, dass man so einen gewissen Qualitätslevel einfach dann auch halten muss, dass man natürlich gleichzeitig aber auch sagt, man bringt eben auch neue Aspekte rein. Und da haben wir jetzt demnächst zum Beispiel auch einen Designmarkt dann. Wir haben jetzt am kommenden Samstag machen wir unser Sommerfest, wo dann also Performance sein wird, es wird Musik sein, es wird natürlich auch viel Kulinarisches geboten. Also dass man eben einfach auch sagt, diese Räume nicht nur statisch als Ausstellungsraum zu nutzen, sondern wirklich zu sagen, man lockt die Leute auch rein mit Aktionen, mit Musik, mit Literatur, mit allen Randbereichen der Kunst, die sich einfach anbieten.
Die Galerie stand ja eine gewisse Zeit leer. Ihr habt im Frühjahr übernommen, sagst du. Da war ja so eine Intermezzo-Zeit, die nicht so richtig, wo man nicht wusste, wo es hinging. Wer hat denn jetzt letztendlich die Idee gehabt, das wieder so zu beleben, wie ihr jetzt das mit diesem Konzept vorhabt?
Ich glaube, dass das sich schon relativ lang im Hintergrund ein bisschen abgespielt hat, weil es war ja auch schon ein Jahr davor eigentlich die Frage, als Dietmar Herzog damals noch die Galerie geleitet hat, wie es dann weitergeht, weil dann irgendwie auch schon sich angedeutet hat, dass es eben diese Frage sich stellt. Und dann hatten wir uns auch im Hintergrund schon immer mit den Leuten getroffen und dann hat sich einfach dieses Team, das jetzt die Galerie genommen hat, so rauskristallisiert. Und da, so lang war die Pause eigentlich nicht. Es war, im Dezember war, glaube ich, die letzte Ausstellung letztes Jahr. Und dann haben wir im April dann angefangen. Ja, und dazwischen, wir haben halt einfach sehr kurz Zeit gehabt, um überhaupt eine Finanzierung zusammenzukriegen, weil wir jetzt auch eigentlich mehr oder weniger unkommerzielle Ausstellungen machen, die wir auch selber finanzieren über Förderungen. Und dann natürlich auch einfach Konzept und Programm zusammenzustellen. Ja, und so schnell wir es eben konnten, haben wir es gemacht und dann einfach gleich eröffnet.
Ja, das war schon eine heiße Phase. Also wir haben halt wirklich, ich meine, es ist ja trotzdem ein Verein, also wir mussten uns ja dem Verein zur Wahl stellen und das war ja auch gar nicht klar, ob wir überhaupt das Mandat bekommen. Und als wir dann gewählt waren, also die Wahl war dann im Februar, hatten wir eigentlich mehr oder weniger einen Monat Zeit, um halt sowas wie eine Jahresplanung dann zu machen. Und damals wussten wir noch gar nicht, ob wir überhaupt genug Geld haben, um überhaupt die Vernissage für die erste Ausstellung auf die Beine zu kriegen. Also das war schon echt spannend.
Ja, könnte man eine Größenordnung sagen, was so eine Ausstellung vom Budget her kostet? Was habt ihr so für eine Daumenzahl?
Ja, das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Eigentlich ist es so um die 2000 Euro. Ist eigentlich eine realistische Sache. Wenn vor allem, also wir haben auch viele Künstler von außerhalb eben, die dann Übernachtungen noch brauchen, dann fallen ein bisschen Materialkosten an, dann sind Reisekosten dabei und Aufsichten haben wir eben auch noch, die wir bezahlen. Dann ist da eigentlich nicht mal viel Honorar dabei, einfach um das nur umsetzen zu können und den Künstler da ein bisschen zu entlasten, würde ich sagen, so 2000 Euro braucht man eigentlich schon für eine Ausstellung.
Ich frage deshalb, damit man eine gewisse Größenordnung mal im Auge hat und weiß, was das so ist. Bei 6 Ausstellungen im Jahr sind es immerhin dann bei den Minimalkosten zu rechnen mit über 10.000 schon, zwischen 10.000 und 15.000 vielleicht grob. Ist es schon ein gewisses Wagnis, das hat nicht jeder so einfach auf der Tasche. Jedenfalls, wenn er selbst Künstler ist und ihr seid ja selbst Künstler, bei Martin weiß ich nicht so ganz genau, was machst du, wenn du es mal erklären würdest, bitte?
Ich weiß auch nicht so ganz genau. ich mache Interventionen im öffentlichen Raum, also könnte es als Aktionskunst bezeichnen.
Ja. Ja, das hat ja in Ulm eine gewisse Tradition.
Ja, da gab es ja jetzt unlängst ein schönes Projekt, öffentliches Tatort schauen und so weiter. Das hast du ja auch initiiert.
Ja, genau. Ich habe eine Ausstellungsreihe initiiert mit dem Titel Kunst für alle, wo dann eine große oder längere Kunst im öffentlichen Raum Ausstellung für 3 Wochen war, wo eben 4 Projekte gezeigt wurden. Das hieß Wir sind die Stadt. Weiß nicht, vielleicht hast du das mitgekriegt, die öffentliche Steckdose auch im Marktplatz stand. Genau, und jetzt immer noch der Brunnen.
Der berühmte, heiße Ort.
Genau, da geht vielleicht noch was weiter, da könnte ich dann später noch mal ein bisschen was dazu sagen, wenn noch Zeit übrig bleibt.
Gut, Interventionskünstler, man hat den Begriff ja sowohl im Künstlerischen als auch im Sozialen und manchmal verquickend. Man interveniert sozusagen, man mischt sich ein oder tut etwas an einer bestimmten Stelle, wo es vielleicht aus Sicht des Künstlers oder auch anderer Leute notwendig ist. Und wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen und wie findet man die Orte jetzt speziell bei dieser Aktion? Wie war das?
Ja, das, also ich mache das ja schon seit 2008 und habe in verschiedenen Orten, also Weimar, Leipzig, Oxford, Chicago und dann eben jetzt in Ulm auch schon Arbeiten gemacht. Und das, ja, das ist eine weit gefasste Fragestellung jetzt. Gut, wie kommt man dazu? Ich hatte, also es war eigentlich so, dass ich ein interdisziplinäres Bachelorstudium gemacht habe, was jetzt nicht unbedingt freie Kunst war, aber eben zwischen Projektmanagement, ein Basisstudium mit freier Kunst, bisschen Bildhauerei und Malerei und so weiter. Und dann hat mich eben dieses Verknüpfen zwischen und das Übergreifen von Kunst in gesellschaftliche Bereiche interessiert. Und dann habe ich in Weimar eben Kunst im öffentlichen Raum studiert. Und es war ein relativ experimenteller Studiengang. Also es sind halt einfach Leute aus verschiedenen Disziplinen teilweise. Es waren viele Architekten, Künstler, Produktdesigner, Leute aus der Urbanistik. Und die haben dann eben einfach oder im Gespräch mit einem internationalen Gastprofessor, der auch in dem Fall künstlerisch tätig ist, halbjahresweise einfach Projekte gemacht, wo man diese Grenzen eben ausgetestet hat. Und in Ulm bin ich natürlich irgendwie einfach dadurch, dass man dann mit der Zeit einfach auch so einen Blick dafür entwickelt, sind mir einfach in den 2,5 Jahren, wo ich jetzt praktisch hier arbeite und lebe oder so wieder, ich komme ja ursprünglich von der Gegend, sind mir einfach immer wieder Orte aufgefallen, die ich dann mal zusammengeschrieben habe und dann den Künstlern, die ich eben zu der Ausstellungsreihe eingeladen habe, offeriert habe zum Bearbeiten.
Ja. Das war eine relativ weite Fragestellung von mir, ist aber ziemlich gut beantwortet, finde ich. Also ich habe jetzt eine bessere Vorstellung auf jeden Fall. Da gibt es ja hier in Ulm auch eine gewisse Tradition, ist bei wenigen Jahren immer übertrieben gesagt, aber in Ulm hat ja so manches angefangen, was in die Richtung ging. Ich weiß nicht, bist du darüber informiert oder weißt du da nicht so viel von? Also fängt an mit solchen Sachen wie Wolf Hostel zum Beispiel, die Happenings und so weiter, das fing ja in Ulm an. Mhm. Theatermäßig fing es an, Publikum mit einzubeziehen und nicht nur als passive Zuschauer zu betrachten. Und dann gab es ja große Aktionen, wie zum Beispiel Stadt als Galerie. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ja. Da hat man also praktisch Bilderrahmen in verschiedenen Größen gemacht, die irgendwo aufgestellt und einen Punkt auf die Erde und gesagt, von hier aus kannst du jetzt mal diese Stelle begucken. Mhm. Da sind also auch bestimmte Orte rausgenommen worden oder Szenen zum Beispiel, Straßenszenen, die man dann betrachtet hat, irgendwie eine Galerie eben. Ne? Mhm. Und waren die Leute, als es am Anfang war, auch ziemlich verwundert, was das denn sollte oder so. Ja, aber es gibt hier ein Pflaster dafür anscheinend. Also der Florian Arnold ist auch aktiv in verschiedenen Kunstsparten, da weiß ich es besser, aber doch gebe ich das Wort an dich ab, dass du dich selbst ein bisschen vorstellst mit den Genres, in denen du künstlerisch arbeitest.
Ja, es ist ja, hat man den Eindruck, immer so ein bisschen verboten, wenn man sich in mehr als einem Bereich tummelt, aber ich tummel mich einfach sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Literatur und fühle mich damit eigentlich sehr wohl. Mhm. Ich habe mit dem Studium angefangen tatsächlich mit Literatur, weil mich das damals sehr interessiert hat und habe dann eigentlich schnell gemerkt, dass Literaturwissenschaften mit Literatur wenig zu tun hat. Das ist wirklich so, als würde man einen Taubstummen irgendwie als Musik-DJ einstellen. Also das war ganz, ganz grauenhaft, wie da teilweise Bücher oder Worte zerlegt wurden. Und dann bin ich also regelrecht da rausgeflohen und habe gedacht, gut, dann machst du das, was dir an zweiter Stelle genauso am Herzen liegt und machst halt eben die bildende Kunst. Und weil mir das aber dann auch wieder etwas zu sehr Elfenbeinturm war, habe ich dann einfach gesagt, ich möchte auch ein bisschen das Ganze noch grundiert haben und habe dann einfach noch Ethnologie und Kunstgeschichte noch dazugenommen. Und das war dann ein schöner Mix. Und wo ich jetzt auch sagen muss, das hilft mir einfach ständig so, dass man diese theoretische Grundierung dann hat, wo man dann auch einfach noch mal in völlig andere Diskurse auch reinkommt, jetzt gerade auch bei der Galeriearbeit.
Also bei der Literaturwissenschaft können wir uns dann austauschen über die Abkürzungen und so weiter. Da bin ich nämlich auch geflüchtet, habe ich auch die Schnauze voll gehabt. War nichts Besonderes, fand ich. Ne? Aber du schreibst also, du bist Autor, du zeichnest. Oft genau. Überlappt sich das sogar bei deiner eigenen Arbeit, dass du deine eigenen Sachen illustrierst. Du bist als Journalist tätig, rezensierst verschiedene Dinge. Und also der bunte Mischmasch, der dabei so herrscht, der ein bisschen negativ beguckt wird, ist ja sogar in der Wissenschaft inzwischen sehr erwünscht. Die besten Ergebnisse werden von denen erzielt, die mehr als 2 oder 3 wissenschaftliche Fächer belegt haben und interdisziplinär arbeiten.
Siehe. Ja, das glaube ich auch. Und man sieht es ja auch. Ich meine, also alle Leute, die ich kenne und deren Kreativität ich bewundere, das sind alles nicht Leute, die eingleisig fahren, sondern das sind alles Leute, die sich in mehreren Bereichen auskennen, die mehrere Bereiche besetzen und sehr erfolgreich besetzen. Und das Schöne ist natürlich, dass eigentlich alle Leute, die wir in der Griesbart-Galerie auch zu Gast haben, dass die eigentlich alle auch dazu gehören. Also das ist so ganz spannend, wenn die dann kommen und bauen dann so ihr Projekt auf und dann unterhält man sich natürlich und dann stellt sich raus, ja, der macht nebenbei noch Musik oder ja, hat auch schon mal ein Buch geschrieben oder solche Geschichten. Also ich glaube auch wirklich, dass das hilft einfach eine gute Sicht auf die Welt zu haben, wenn man sagt, irgendwie, ich nehme die Scheuklappen ab und ich gucke mich einfach in vielen Bereichen um. Das ist, glaube ich, ganz notwendig, auch gerade in der heutigen Kunst.
Ja, ich sage, in der Wissenschaft, wo man eigentlich normalerweise viel strenger ist als in der Kunst, da ist es inzwischen auch gang und gäbe, zum Beispiel berühmte Chaos-Theorie, die nichtlineare Dynamik wäre nicht entdeckt worden, wenn da nicht ein Mensch, der als Meteorologe und als Mathematiker eine Koryphäe war, wenn der das nicht jetzt beides zusammenpacken können und bei einem Experiment festgestellt hat, was da so passiert mit den kleinsten Einheiten, die dann sich ganz anders entwickeln, chaotisch halt entwickeln, nicht vorhersehbar. Also, wir haben heute zwei, die nicht ganz chaotisch sind, sondern sehr gezielt was machen, nämlich eine Galerie umtreiben, die Griesbart-Galerie in Ulm im Seelengraben, mit Martin Leibinger und dem Florian Arnold. Und gleich geht's weiter nach einer kleinen Musik zum Thema Programm in der Galerie. Der Dave, der Benze und der Paolo hören, wie alle anderen, die uns jetzt hören, Radio Free FM, die Plattform am Montag. Es geht um die Griesbart Galerie im Seelengraben 30 in Ulm. Wir haben schon in der ersten halben Stunde der Sendung einiges über diese Galerie erfahren. Jetzt mal die Frage an einen oder beide Macher. Wie kann man sich da bewerben? Wie kommt man eigentlich als bildender Künstler daran, an eine solche Ausstellung in der Griesbart-Galerie?
Fang du mal an. Ja, wir haben da so eine Webseite mit einem Formular, wo man, nee, das ist einfach, nee, auf alle verschiedenen Wege. Also beispielsweise haben wir im nächsten Jahr eine Künstlerin, Christine Wassermann, die sehr schöne Videoarbeiten macht. Florian hat vorher schon ein bisschen was drüber gesagt. Die kam einfach bei einer Eröffnung vorbei und hat uns ihr Kärtchen hinterlassen und kurz nett mit uns geredet. Ja, so beispielsweise.
Ja, oder wir knüpfen jetzt einfach gerade ganz viel Beziehungen und Projekte in Richtung Wilder Osten. Das sind gerade ganz schöne Dinge so im Fluss, die jetzt entstehen und wo wir dann gucken wollen, dass wir die ins Griesbad einfach importieren. Und im Großen und Ganzen, man kann sich natürlich bewerben, aber es ist uns eigentlich schon immer am liebsten, wenn also jemand erstmal einfach schon eine gewisse Professionalität mitbringt. Das ist also schon sehr wichtig. So eine gewisser Qualitätslevel muss einfach da sein. Und wenn natürlich dieser jemand dann auch noch sagt, ich reagiere mit meinen Arbeiten ganz direkt auf den Raum, dann ist das natürlich also die optimale Spitze.
Ja, es ist ja heutzutage die Möglichkeit, über verschiedene Kanäle, auch im Internet, über digitale Wege, Social Media und so weiter, an Kontakte zu knüpfen. Seid ihr da unterwegs oder gibt es da andere Wege jetzt in der Kunst, um Leute zu angeln und sich zu vernetzen und entsprechend Leute zu finden, die dann ausstellen?
Ja, also ich weiß nicht, bist du bei Facebook? Also ich bin da gar nicht.
Ich bin eher auch Facebook-abstinent, muss ich gestehen.
Ja. Aber ich meine, man findet natürlich, man kennt ja auch irgendwie seine Leute und hat seine eigenen Netzwerke und findet auch so über, ja, wenn jemand eine, also es spricht sich auch unter Künstlern rum und ja, ich meine, wir haben eigentlich gar also keine Probleme, jetzt Leute zu finden, um die Galerie gemäß unseren Vorstellungen zu bespielen, daran liegt es jetzt nicht. Also da ist es eher so, dass wir eigentlich so viel zur Auswahl hätten, dass wir eigentlich gerade ziemlich lange noch aus dem schöpfen können, was wir eh schon vorhaben.
Ungefähr 150 ja. Jahre.
Und ihr seid ja zum Teil auch die anderen im Verein selbst aktiv im Bereich der Kunst. Gibt es da manchmal Eifersüchteleien oder die Frage, gibt es eine Ausstellung pro Jahr von eigenen Leuten oder gibt es da eine Regelung? Oder nehmt ihr nur Fremde?
Also wir hoffen natürlich nicht, dass es Eifersüchteleien gibt und wir wollen auch keine Vorlage dafür bieten. Aber generell betrachten wir uns natürlich schon so auch als Plattform einfach für Sichtweisen, die hier in Ulm jetzt halt noch nicht so bekannt sind. Und das können natürlich in erster Linie einfach Leute bieten, die halt hier jetzt in der lokalen Szene einfach noch nicht so präsent sind. Und es ist einfach schon so, wenn man jemanden hat, der in Hamburg zum Beispiel ein bestimmtes Projekt macht, das ist einfach schon eine andere Denkweise, das ist eine andere Mentalität und der geht dann wieder auf Dinge anders zu oder anders ein, als das jetzt halt jemand aus Süddeutschland tun würde. Und das ist natürlich dann einfach auch künstlerisch spannend, wenn man dann sagt, man hat einfach jemanden, der einfach völlig anders tickt, als wir Ulmer oder Neu-Ulmer hier in der Region so ticken und ein bestimmtes Thema darstellen würden. Mhm. Deswegen ist einfach so ein bisschen so eine gewisse Präferenz natürlich schon so, dass man sagt, also um mit Horst Seehofer zu sprechen, öfter mal raus aus Bayern.
Ja, die Genres sind ja sehr unterschiedlich, die ihr schon angesprochen habt. Gibt es da irgendwie vom Konzept her so eine Vorstellung, dass man vielleicht abwechseln und einmal was Zweidimensionales in Anführungsstrichen macht und dann mal auf Skulpturen geht oder Rauminstallationen oder ja, ist da gar keine Vorstellung?
Kommt schon. Zufällig also das, so? Es ist eigentlich schon wichtig, dass so ein bisschen so ein Mix da ist. Wir werden jetzt als nächstes eine sehr schöne Arbeit mit Videos haben, die gleichzeitig aber auch eine rauminstallative Arbeit ist vom Hannes Brunner aus der Schweiz. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache, das nennt sich Driver's Comment, wird in der Kulturnacht eröffnet. Da hat er Kreisverkehre auf der ganzen Welt sozusagen dokumentiert und hat eben Kuratoren oder Künstler oder kreative Köpfe gebeten, über das, was so in diesen Kreisverkehren stattfindet. Manchmal findet da auch Kunst statt von sehr unterschiedlicher Qualität. Und hat dann halt diese Kuratoren oder Künstler gebeten, sie sollen was darüber sagen. Und dabei hat er sie gefilmt, während halt das Auto immer schön im Kreis da durch den Kreisverkehr fährt. Und dieses Video oder diese Videos werden dann eben auf eine Arbeit, die im Raum installiert wird, projiziert. Und das ist hochoriginell. Und das ist zum Beispiel wieder was ganz anderes als das, was wir jetzt gerade haben, eben mit diesen blau gesponnenen Fäden. Direkt davor hatten wir eher so einen klassischen Zugang, wo eben die Angelika Brackrock aus Meersburg so ganz feinsinnige Textilobjekte gemacht hat, die so ein bisschen aussahen wie Meerestiere. Und unsere allererste Ausstellung, Martin, erzähl du vielleicht nochmal, das war auch sowas ganz Eigenes.
Ja, das war von Claudia Muth aus Nürnberg. Und sie ist von der Kunst praktisch zur Wissenschaft gekommen und betreibt es tatsächlich ernsthaft, Kognitionswissenschaft, fängt jetzt dann auch ihre Doktorarbeit an. Und in der Kunst hat sie eben Stop-Motion-Filme gemacht und es waren immer Kohlezeichnungen, die mit Linien und Flächen, die sich praktisch verdichten. Und man muss sich eben so vorstellen, dass sie zeichnet immer an dem Blatt ja, einen Strich oder eine Fläche, macht dann ein Foto davon und dann zeichnet sie wieder weiter, macht nochmal ein Foto. Und so praktisch entsteht dann diese Zeichnung, dann reißt sie mal wieder ein Blatt weg und dann entsteht wieder Weißraum. Und so hat man praktisch eine dynamische Zeichnung, die sich halt ständig verändert. Und das Interessante an den Zeichnungen ist eben, dass sie es immer auf Momente schafft, wo eine extrem hohe ja, assoziative Wirkung eben entsteht. Also man kennt das ja in abstrakten Flächen, sieht man beispielsweise oft Gesichter, weil das menschliche Gehirn ziemlich sensibel darauf reagiert, aber auch andere Dinge. Und sie hat sich dann eben nach dem Kunststudium noch weiter über diese Wirkung von ihren Arbeiten Gedanken gemacht und hat dann tatsächlich Kognitionswissenschaften studiert und in Wien ihren Master gemacht und eben genau in dieser Frage gearbeitet, ob dieses Wiedererkennen von figurativen Elementen in einer abstrakten Komposition, ob das einen Belohnungsmechanismus auslöst im Gehirn und dieser Belohnungsmechanismus einen Teil zur ästhetischen Wahrnehmung beiträgt. Und bei uns in der Griesbad-Galerie hatte sie zum ersten Mal beides kombiniert und hat eben diese Stop-Motion-Filme ausgestellt und gleichzeitig zusammen mit einer Assistentin von der Uni in Bamberg, wo sie als Dozentin arbeitet, diese wissenschaftlichen Experimente mit den Ausstellungsbesuchern durchgeführt. Und das war eine ziemlich spannende Sache. Wir hatten am Ende sogar ja, fast 40 Versuche. Also praktisch das war Bedingung der Erhebung und das hat auch dann tatsächlich funktioniert. Also sie hat dann praktisch eine wissenschaftlich verwertbare Arbeit sogar in der Galerie erzeugt.
Auch da wieder ein Crossover oder interdisziplinärer Mix, wo man verschiedene Dinge zusammenbringt. Das Gehirn lässt sich ja sowieso ganz schön reinlegen in vielen Dingen. Ja. Die Gewohnheiten werden immer wieder reproduziert. Man liest Dinge, die man eigentlich gar nicht geschrieben sehen könnte, sondern das Gehirn bildet sich ein, es würde etwas sehen oder lässt was weg. Das ist ja auch ganz komisch. Und die Kunst soll ja an für sich solche Sachen provozieren. Also eigentlich, so habe ich es immer verstanden, alle Künste, die sich als Kunst verstehen, wollen irgendwie irritieren und nicht etwas bestätigen, was man bisher schon wusste oder kannte oder so. Und das kann natürlich auch eine gute Sache sein, wenn man das als Idee sozusagen im Hinterkopf immer hat beim Kunstmachen. Ihr seid jetzt nicht nur im Raum, besonders du, Martin, arbeitest ja auch dann außerhalb, im Freien sozusagen. Ein bisschen Aufsehen erregt hat ja dann doch schon auch deine vierteilige Installation und ein Teil davon, ein Viertel sozusagen, soll überleben, nämlich das an der Herdbrücke. Das ist ja auf Ulmer Seite noch. Genau, da wo der Ochsenhäuser Hof heißt er, glaube ich, Ochsenhauser
der
Hof.
Der grüne Hof, der wurde, genau.
Ja, Kloster und Ochsenhausen war, glaube ich, früher der Chef von dem Laden da.
Genau, ja, da, das war ja eben dieser Treppenabgang an der Herdbrücke, der, ich erzähle jetzt einfach nochmal die Geschichte, weil vielleicht hat es ja doch nicht jeder gesehen. Das war eben an der Herdbrücke ein Treppenabgang, der zur Donau führt, mit einer eingebauten öffentlichen Toilette. Und der wurde vor 10 Jahren geschlossen, weil ja so eine Art Cruising Station von der schwulen Szene geworden ist und teilweise halt irgendwie einfach ein gefährlicher Ort, weil es da dunkel war und Sachen passiert sind. Die Stadt hat dann mit der Schließung reagiert. Es war dann 10 Jahre lang praktisch einfach ein toter Raum. Und es hat dann auch den Beinamen Müllloch gekriegt, weil dann einfach nur noch Müll von oben reingeworfen wurde und die Stadt eben nur damit beschäftigt war, den dann wieder abzutransportieren. Und das war dann auch einer von den Orten, die ich für diese Ausstellungs- oder für dieses Kunst im öffentlichen Raum-Projekt vorgesehen hatte. Und die beiden Künstler, Nicolas Vionnet aus Zürich und Rote Sebum, aus Amsterdam, die dann auch hier bei 3FM ja schon waren, haben dann den Ort bearbeitet. Und ja, die beiden machen eben immer so eine Art, es ist so eine Art humoristischer Eingriff in die Stadtgestaltung, also so dieses Konzept von ihren Arbeiten. Und sie haben dann eben einen Springbrunnen eingebaut in dieses Müllloch, der dann eben von unten 4 Meter hoch nach oben steigt und so leicht über diese Mauer dann noch zu sehen ist. Also man sieht es dann als Fußgänger. Und der Springbrunnen ist eben ja relativ gut angekommen und wir haben dann irgendwann, es ist eigentlich gar nicht so leicht, so einen Brunnen auch instand zu halten. Also der fängt dann Algen und es ist echt eine, man denkt es immer, es ist echt eine gar nicht so leicht, den einfach im Leben zu halten. Und jedes Mal, wenn wir dann hingegangen sind und den Brunnen wieder sauber gemacht haben, sind dann Leute gekommen und haben gesagt, was, ihr könnt den jetzt nicht abbauen, und waren dann halt ja, richtig entsetzt. Und da hat sich dann eben die Idee entwickelt, diesen Ort noch länger zu bespielen. Soll ich das jetzt noch vorhin zu Ende erzählen? Oder ja, ich komme mir gerade so vor, als würde ich so viel reden.
Ja, gut.
Ja. Dann habe ich mit Petra Schmidt zusammen, das ist eine Designerin aus Ulm, die auch letztes Jahr in der Kulturfachschule mitverantwortlich für die Bar war, die mich auch praktisch unterstützt hat bei diesem Projekt. Sie hat mir eine Ladenfläche da zur Verfügung gestellt. Und wir sind dann eben einfach ins Gespräch gekommen und haben dann überlegt, ob es möglich wäre, diesen Ort halt noch weiter zu nutzen. Und dann hat sich eben das Konzept entwickelt, dass wir gesagt haben, wir machen dann einen Kunstort im öffentlichen Raum draus, der aber von städtischer Förderung unabhängig ist, sodass praktisch eine Bar unten mit eingebaut wird in diesen Treppenabgang und vom Erlös von dieser Bar jedes Jahr ein Künstler eingeladen wird, international, der dann eben diesen Raum bespielt. Und ja, dann hat eben die ganze Sache angefangen und wir haben angefangen, da ernsthaft praktisch uns dafür einzusetzen, das zu beantragen, und sind dann den offiziellen Weg gegangen. Jetzt haben wir tatsächlich die Genehmigung dafür gekriegt und werden das nächstes Jahr anfangen. Die Stiege wird es heißen, die Stiege Ulm.
Ja, also, ich meine, klar, wir reden ja ein bisschen, aber was soll man, Musik kann man immer wieder hören, ja, die Dinge sind doch ziemlich neu. Mich interessiert diese Interventionskiste unheimlich, weil es an allen möglichen Orten und Plätzen notwendig ist, zu intervenieren. Oft, ich sage ja, mischt sich dann auch so eine soziale Geschichte damit, also in bestimmten Bereichen, wo es etwas, sagen wir mal, slummiger zugeht, könnte man mit ganz bestimmten Interventionen eine gewisse andere Form des Zusammenlebens wieder ermöglichen. Gibt es ja auch in Ulm und Neu-Ulm inzwischen. Überhaupt, die Szene ist ja ganz schön in Bewegung. Wir reden zwar einerseits über die Griesbeitgalerie, andererseits seid ihr ja in der Szene sozusagen mit drin. Für viele wird sie unübersichtlich. Ich habe letztens auf Facebook irgendwie den Aufschrei gehört. Wo ist denn jetzt eigentlich die ganze Szene? Ich komme gar nicht mehr klar. Wer kann es mir mal erklären? Wer hilft mir durch den Dschungel? Wie geht euch das? Seht ihr da noch durch? Du hast jetzt die Kulturfachschule erwähnt, die Kunstfachschule. Das K-Werk kommt jetzt dazu. Es ist ja eigentlich im Moment gerade so eine Renaissance von allem Möglichen, oder?
Ja, man hat schon ziemlich stark das Gefühl. Ich meine, also soweit ich... Wie gesagt, bin ich ja jetzt erst also seit 2,5 Jahren wirklich wieder fix in Ulm und habe deswegen das nicht live erlebt, aber ich habe so, was ich gehört habe von anderen, gibt es immer wieder solche Phasen, wo eben so ein Tatendrang herrscht oder und dann viele Sachen passieren. Und na klar, im Moment ist eben sicherlich so eine Phase und es ist schon schwierig, den Überblick zu behalten, man muss dann wirklich dranbleiben und sich auch ständig umhören, weil sich an allen Ecken irgendwo was tut.
Ja. Na, zum Beispiel die Geschichte, die ihr da in der Galerie habt mit den blauen Fäden jetzt, ja, die war jetzt in ganz anderer Form, hat mal die in Ulm ja nicht ganz unbekannte Gabi Nassväter ein kleines Stückchen weiter in der Hahnengasse gemacht und auch ein Abbruchhaus ganz mit weißen Fäden so zugesetzt, dass man eigentlich auch nur noch unten durch einen bestimmten Gang durchkrauchen konnte. Das andere war sozusagen ganz ausgefüllt, hat sie also auch tagelang und wochenlang dran gehangen, um da jeden einzelnen Faden mit irgendeinem Heftzwecken an die Decke anzubringen. Und das ist natürlich schon erstaunlich, was so manche Leute so auf sich nehmen, um für kurze Zeit so ein Kunstwerk herzustellen. Habt ihr den Eindruck, dass die Kunst, die ihr ausstellt, irgendwie dann außerdem intervenieren dann mit vielleicht positivem Ausgang noch andere Wirkungen hat? Oder ist das unerheblich, Florian?
Also ich meine, ich würde sowieso sagen, dass eigentlich jede Art von Kunst, zumindest wenn sie es ernst meint, etwas Soziales ist. Man kommt ins Sprechen drüber, dann muss man einfach sagen, bei uns ist der Eintritt auch frei. Das heißt, ich kann wirklich zum absoluten Nulltarif, kann ich da reinkommen, kann einen tollen Abend haben. Werde mit Gedanken konfrontiert, die ich im Alltag so nicht bemerke oder wo ich nicht drauf komme. Und was natürlich eigentlich jetzt gerade so in Ulm momentan abgeht, oder sagen wir so jetzt nicht nur momentan, sondern eigentlich schon so die ganzen letzten Jahre, finde ich, ist eigentlich nur so das Aufholen dessen, was in anderen Städten schon längst stattgefunden hat. Ich meine, Ulm hat hier einfach immer so ein bisschen das Problem, dass halt einfach ein eklatanter Mangel an Raum ist. Also Raum für Bands, Raum für Künstler. Und ich habe einfach so den Eindruck, dass sich das jetzt halt so ein bisschen so in die Ausstellungsplattformen rein verlagert, dass man sagt, man macht halt offene Ateliers, man macht Arbeitsgemeinschaften, es gibt dann eben so die Kulturfahrschule als völlig offene Plattform, wo wirklich alles passieren kann. Das ist jetzt hier in Ulm vielleicht so was Neues, was auch so bei etwas arrivierteren Positionen vielleicht auch so eine leichte Irritation auslöst, aber wenn man guckt, in anderen Städten findet sowas schon seit Jahrzehnten statt und also mir fällt es jetzt gerade auf, so Städte wie Leipzig oder Dresden, die sowas auch ganz aktiv fördern und sagen, wir haben hier irgendwie so ein Abbruchobjekt oder so ein Objekt, das jetzt irgendwie in der Stadtplanung so nicht richtig vorkommt, lassen wir die Künstler rein, das tut uns nicht weh. Und da denke ich, sowas, ja, da hat hier Ulm echt Nachholbedarf.
Machen wir eine kleine Musik zwischendurch nochmal und dann ein Abschlussgespräch. Die letzten 7 bis 8 Minuten in der Plattform am Montag von Radio Free FM. Die Regler bediente die Veronika. Ich bin der Heinz Koch. Die Gäste im Studio sind Martin Leibinger und Florian Arnold von der Griesbad Galerie. Wir haben jetzt so viel drüber geredet. Jetzt möchte ich mal ganz besonders rausbringen. Es gibt eine Abschlussveranstaltung, die ist, glaube ich, am 7.
Ja, genau, das ist also die Finissage von der Ausstellung von Matthias Wolf, wo also mit einer tänzerischen Performance, also diese ganze schöne Fadeninstallation demontiert wird. Da kann jeder dabei sein und kann sich das anschauen. Wir haben Live-Musik, wir haben kulinarische Köstlichkeiten, wir haben den Jochen Anger, der also an der Klarinette spielt. Wir machen einen Stadtteilrundgang und wir sind alle da zum Anfassen und Ansprechen. Und habe ich irgendwas vergessen?
Ja, nee, weil das nur, weil es ja vorher du auch angesprochen hast, dass diese Griesbadgalerie ja doch etwas versteckt in diesem Viertel auf dem Kreuz drin liegt. Und das ist uns natürlich auch ein bisschen Anliegen, das etwas zu öffnen und auch dieses auf dem Kreuz Viertel auch ein bisschen nochmal neu ins Bewusstsein zu rufen, weil es echt ein sehr schönes Viertel ist. Und da hat sich eben auch mit der Petra Schmidt zusammen diese Kooperation ergeben, dass man so eine Art Stadtteilrundgang eben an dem 7. auch hat, wo dann auch in der Hahnengasse Petras Laden offen ist und wo dann andere Leute auch noch mitmachen, Designer und so weiter. Und das wird sich etwas spontan ergeben, aber es wird auf jeden Fall belebt werden und das ist, glaube ich, denke ich, eine schöne Sache.
Ja, genau. Da wohnen ja auch ein paar Künstler auf dem Kreuz und haben auch ihre Arbeitsstätten dort, auch Designer. Und an für sich, wie gesagt, das kann man ruhig rausstellen, das Viertel ist ja mit eins der schönsten hier auf in der Region, Fall. Nicht nur in Ulm, sondern in der Region. Als Ensemble noch sehr gut restauriert jetzt wieder, beruhigt, verkehrsberuhigt und da am Rande sozusagen, am Rande der ehemaligen Reichsstadt Ulm, an der Mauer, an der Stadtmauer, da ist auch der Seelengraben und die Galerie Griesbad. Wenn jetzt am 7. ein Schlussstrich gezogen wird unter einer Ausstellung, dann ist aber, glaube ich, schon eine Woche später wieder was Neues. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, der 14. Habt ihr schon wieder eine Vernissage dann.
Genau, da geht es dann.
Und da geht es dann weiter. Wir hatten es eben schon mal erwähnt, aber nochmal besonders rausstellen, wer Lust hat, da hinzukommen. Man kann auch da kostenlos hinkommen, man braucht nichts zu bezahlen, kann noch ein Viertel mitnehmen hinterher sogar. Und eben, was kriegt man künstlerisch geboten?
Also wir haben dann am 14. September, das ist ja die Kulturnacht, da eröffnen wir eben die Ausstellung vom Hannes Brunner mit dem Driver's Comment. Und dann gibt es natürlich einfach die ganzen Extras, die halt zur Kulturnacht dazugehören. Also es muss keiner hungrig weggehen, es muss keiner durstig weggehen. Es gibt ein Gespräch mit dem Künstler, also das wird ganz spannend. Und danach geht es natürlich dann munter weiter. Also die Ausstellung haben wir dann laufen bis zum 19. Oktober. Und dann wird so eine kleine Pause sein. Im Dezember geht es dann gleich weiter mit dem nächsten spannenden Projekt, mit dem Tommy Brehm und seinem Living with Jesus Projekt. Mhm. Und dann wollen wir da noch eine Sonderveranstaltung machen. Das haben wir jetzt ganz frisch entschieden, dass wir das machen wollen. Das nennt sich Künstlerwutgespräche. Weil da sind wir eigentlich drauf gekommen über einen Artikel vom Erwin Wurm, der also eine richtige Brandrede geschrieben hat über den heutigen Kunstmarkt, über Kollegen, vor allem über so gewisse Sammlertypen. Martin, erzähl du vielleicht noch ein bisschen was dazu.
Ja, es ist eben im Spiegel erschienen, dieser Text, den er veröffentlicht hat und jetzt auch in der Ausstellung einarbeiten möchte, er eben mit ziemlich rohen Worten, aber durchaus mit Humor und Verstand auch irgendwie diese Kunstszene auseinandernimmt. Und das liest sich tatsächlich wie ein Ausbruch, als hätte das einfach raus müssen. Und das hat uns dann eben dazu inspiriert, dass wir gesagt haben, dass es auf der einen Seite unterhaltsam, natürlich auch irgendwie einen gewissen informativen und auch gesellschaftlichen Wert hat oder so, auch diese Ausbrüche von Künstlern mal in einem Abend zusammenzufassen und dem Publikum praktisch vorzutragen. Und
ja, das ist ja auch sehr unterhaltend, weil wenn Künstler vor etwas keine Angst haben, dann ist es ja einfach auch wunderbar polemisch zu agieren, ja, und auch einfach Dinge zu überspitzen, wo irgendwie jeder andere sagen würde, also da kommt mir jetzt die politische Correctness irgendwie in den Kram.
In welchem Spiegel war das drin? Im Laufenden?
Das war in der Juli-Ausgabe drin.
In der Juli-Ausgabe. Müssen wir also nachgucken, ne?
Und da werden wir einfach solche Texte dann an einem Abend versammeln und das, glaube ich, wird schon richtig heiß hergehen dann.
Gut, wir haben hier ziemlich viel zu sagen gehabt, habe ich den Eindruck. Wir hätten noch mehr zu sagen. Das geht an anderer Stelle dann weiter. Wir haben jetzt 5:02. Das ist das Ende der Plattform heute. Die Gäste waren Florian Arnold und Martin Leibinger von der Griesbad Galerie. Vielleicht sieht man euch dann dort, wenn man da hinkommen will und sollte. Mhm. Ja, ich wünsche euch toi 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 für eure Finissage und dann für die Vernissage eine Woche später. Und der Veronika, schönen Dank für die Technik und draußen den Zuhörerinnen und Zuhörern danke fürs Zuhören. Ciao.
Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de /programm/plattform.